Guten Morgen, kann man mich gut hören? Ja, nein, schlecht, lauter? Lauter? Lauter, okay. Gut, jetzt? Besser. Das mache ich auch bei uns in der Gemeinde immer. Die Einstellung des Mikros. Okay, kurz zu meiner Person. Ich vermute, die meisten kennen mich schon. Ich bin der Gemeindeleiter der jüdisch-messianischen Gemeinden hier aus Bonn. Die Gemeinde heißt Bet Rachamim. Ich kam schon auch mal mit meiner Frau und meiner Tochter hierhin. Heute können sie leider nicht an dem Gottesdienst teilnehmen, aber lassen auf jeden Fall grüßen, denn das ist für uns als Familie schon eine Ehre, hier zu sein. Das ist auch eine Ehre für mich, dem ersten Advent zu predigen. Heute ist ja der erste Advent. Das Thema wird auch mehr oder weniger auf der heutigen Lesung basieren. Jetzt nicht auf dem Text, den wir gerade gelesen haben, sondern auf dem Text aus Matthäus Evangelium. Ich bin nicht nur jüdisch-messianischer Gemeindeleiter. Ich arbeite auch mit dem Evangeliumsdienst für Israel zusammen. Viele kennen sie wahrscheinlich, das Missionswerk EDI. Ja, die meisten kennen vielleicht oder die wenigsten kennen oder einige kennen, je nachdem, wie man das sieht. Ich bin eigentlich ein sehr schlechter Missionar, das muss ich auch zugeben. Ich predige hier schon zum vierten Mal und habe nicht einmal erwähnt, dass ich beim EDI arbeite, glaube ich zumindest. Heute wollte ich das auf jeden Fall korrigieren. Ich habe auch ein paar Flyer mitgebracht. Vielleicht hat schon der eine oder andere so eine Broschüre gesehen. Die liegen auf dem Tisch drüben. Dann gibt es noch solche Karten, die Schuhe. Die sind kostenlos zum Mitnehmen. Dann Lesezeichen auch mit hier, Jeschua. Hier, es gibt sogar so eine Erklärung, falls einer, der so ein Lesezeichen hat, nicht weiß, was Jeschua bedeutet. Ganz unten Hebräisch für Jesus. Naja, auf jeden Fall, man kann sich da ruhig bedienen. Es gibt auch sogar einen Artikel von mir und meiner Frau über die Feste, die wir im Herbst hatten. Ich hoffe, dass ihr Vergnügen beim Lesen haben werdet. So, meine Pflicht als Missionar erfüllt. Jetzt kommen wir direkt zu der Predigt. Ich habe nicht umsonst für den ersten Advent den Text aus Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, gewählt. Das ist auch in den meisten evangelischen, freievangelischen Gemeinden der Text für den ersten Advent. Ich lese einmal Matthäus Evangelium 21, 1 bis 14. Zwar habe ich als ihr gefragt wurde, welchen Text ich lese, bis 11 angegeben. Ich werde aber noch weiter bis zum Vers 14 lesen. Und als sie sich Jerusalem näherten und nach Betphage kamen an den Ölberg, da sandte Jeschua zwei Jünger und sprach zu ihnen: Geht hin in das Dorf, das euch gegenüber liegt, und sogleich werdet ihr eine Eselin angebunden finden und ein Fohlen bei ihr. Bindet sie los und führt sie zu mir. Und wenn jemand etwas zu euch sagt, dann sollt ihr sprechen: Der Herr braucht sie, und sogleich wird er sie senden. Dies aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was durch den Propheten geredet ist, der spricht: Sagt der Tochter Zion: Siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf eine Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, dem Jungen eines Lasttiers. Als aber die Jünger hingegangen waren und getan hatten, wie Jeschua ihnen aufgetragen, brachten sie die Eselin und das Fohlen und legten ihre Kleider auf sie, und er setzte sich drauf. Und eine sehr große Volksmenge breitete ihre Kleider aus auf den Weg, andere aber hieben Zweige von den Bäumen und streuten sie auf den Weg. Die Volksmenge aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen: Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach: Wer ist dieser? Die Volksmengen aber sagten: Dieser ist Jeschua, der Prophet der von Nazareth in Galiläa. Und Jeschua trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften, und die Tische der Wechsler und die Sitze der Taubenverkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Betthaus genannt werden, ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. So ist der Text. Wir gehen wie immer durch den Text durch. Ganz am Anfang muss ich auch sagen, heute werden wir nicht in Details schauen. Heute belassen wir das den anderen Bibelforschern, wie hier zum Beispiel die Eselin und auch das Fohlen zu verstehen ist. Wie hier ist der Zusammenhang zwischen dem hebräischen und dem griechischen Text. Da gibt es gewisse Unterschiede. So tief werden wir auf jeden Fall nicht hineingehen. Jeschua steht quasi vor der Stadt Jerusalem mit seinen Jüngern. Die Stadt Jerusalem ist zu damaliger Zeit sehr wahrscheinlich der heutigen Stadt Jerusalem ähnlich. Nicht in der Größe, das nicht. Die heutige Stadt ist etwas größer auf jeden Fall, aber der Bewegungen, die in der Stadt stattfinden. Ich hoffe oder ich glaube, ich vermute, viele von euch haben schon den Ausdruck Jerusalemer Syndrom gehört. Wer hat das schon einmal gehört? Ah, okay, die meisten, sehr gut. Das heißt, man kommt nach Jerusalem und auf einmal hört man Stimmen, der eine oder andere ist dann von sich überzeugt, er wäre der Messias. Man behauptet, in der psychiatrischen Abteilung drüben gibt es sogar eine ganze Abteilung mit denjenigen, die behaupten, dass sie Messias sind. Ja? Dann, das ist dann die Reaktion auf die Stadt oder auf die Stadt der drei oder mehreren Religionen, wie das heute gesagt wird. Zu damaliger Zeit geschah im Prinzip ähnlich. Zwar haben wir keine Berichte, dass jemand sich Messias so einfach genannt hat oder dass die Menschen durch diese Heiligkeit oder durch diese Religiosität der Stadt direkt von sich behauptet haben, dass sie Stimmen gehört haben, dass sie prophetisch redeten etc. Das genaue Berichte haben wir nicht, aber wir lesen immer wieder, dass in dieser Stadt sehr viele religiöse Erwartungen gab. Auch religiöse Unruhe. Wir lesen in den Evangelien, dass es Menschen gab, die von sich behauptet haben, die wären der Messias. Wir lesen in der Apostelgeschichte, als es um Jeschua geht, wer er ist, ja, und was seine Jünger machen dürfen oder sagen dürfen oder nicht. Da wird uns auch übermittelt, dass es auch andere Menschen gab, die von sich behauptet haben, im Auftrag Gottes zu sprechen. Und so ist dann die Stadt Jerusalem zur damaligen Zeit voller Erwartungen. Sehr, sehr viele Erwartungen schweben in der Luft. Wir wissen, die Bevölkerung hofft, dass es ein König, ein Messias kommt. Und nicht nur einfach kommt, um den Frieden einfach so zu bringen oder die Menschen zu erlösen, sondern man hat erwartet, dass die römische Herrschaft, die über das Volk Israel zu damaliger Zeit gab, dass diese Herrschaft von dem Allmächtigen weggeschoben wird, dass die Römer besiegt werden, dass die ganze Welt quasi erlebt, dass der Gott Israels sich für das Volk Israel einsetzt. In erster Linie militärisch. So waren die Erwartungen zu damaliger Zeit. Viele haben gehofft, in den geistlichen Kampf zu ziehen. Es gab auch sogar Literatur, Bücher, Schriften, die die eine oder andere kleine Gruppe vorbereitet haben, wie man in dem Krieg kämpfen soll und muss. So ist der Hintergrund der Stadt. Und wir sehen hier, dass Jeschua etwas macht, was aus unserer heutigen Sicht irgendwie komisch aussieht, weil er versucht quasi die Prophetie selbst zu erfüllen. Ja, das geht eigentlich gar nicht, rein theoretisch. Aber ich denke, dass er damit eine Botschaft an die Bevölkerung senden wollte. Dass er wollte nicht die Prophetie erfüllen, selbst erfüllen, die hätte er so oder so erfüllt, sondern er sendet eine Botschaft an die Stadt. Deswegen sendet er seine Jünger, damit die Eseln und das Fohlen zu ihm gebracht werden, damit er in die Stadt hineinziehen kann. Und hier wird der Prophet Zacharia, Kapitel 9, Vers 9, zitiert, zum Teil auch Jesaja 62, aber im Großen und Ganzen geht es um Zacharia 9, 9. Und Zacharia 9, 9 spricht das Volk in einer schwierigen geschichtlichen Situation an, in der das Volk sich zu damaliger Zeit des Propheten Zacharia befand, dass das Volk befreit wird. Das Volk soll Sieg bekommen, geleitet selbstverständlich von den Allmächtigen, aber das Volk soll über seine Feinden siegen. So war der historische Zusammenhang, der historische Hintergrund dieser Stelle aus dem Propheten. Und dieser Text, Zacharia 9,9, vor allem in den rabbinischen Schriften, war immer mit der messianischen Erwartung verbunden. Hat jemand im Traum einen Esel bzw. eine Eselin gesehen, hieß das, das war ein Zeichen dafür, dass dieser Mensch auf messianisches Heil hoffen durfte. So war das, so war der Glaube da auch verbreitet, die Eselin und das Fohlen, die spielten eine große Rolle. Wie gesagt, diese Stelle wird meistens in rabbinischen Schriften vor allem messianisch verstanden. Die messianische Erwartung war mit dieser Stelle verbunden. Und an diese messianische Erwartung knüpfte auch Jeschua, als er in die Stadt hineingeht. Was wir hier sehen, dass es Menschen um Jeschua drumherum waren. Hier wird es so beschrieben, die, Vers 9, die Volksmengen aber, die vor ihm hergingen und nachfolgten, riefen und sprachen, Hosanna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, da kommt im Namen des Herrn, Hosanna in der Höhe. Wir sehen die Menschen, die Jeschua folgten, aber, oder die auch ihm entgegenkamen, haben ihn begrüßt mit einem Psalm aus, mit einem Ausschnitt aus dem Psalm 118. Das sind die Verse 25, 26. Die hatten zu damaliger Zeit auch eine messianische Bedeutung. Die hat man mit David verbunden, aber auch mit dem kommenden Messias. Und so sehen wir, dass einerseits die Erwartung des, der messianischen Enterlösung da ist oder die Menschen erwarten und rufen Hosanna, ja, und begrüßen den Messias, begrüßen Jeschua. Man denkt, okay, haben dann die Menschen verstanden, wer Jeschua ist? Haben sie verstanden, dass er der Sohn Gottes ist? Haben sie verstanden, dass er der Messias ist, der Christus, ja, dass er der Gesalbte ist? Lesen wir hier und sehen, dass die Stadt auch in Bewegung kam. Das ist normal, es zu damaliger Zeit, so wie heute, in religiösen Kreisen, wenn der eine oder andere Prediger kommt, kommen alle in Bewegung. Ah, interessanter Prediger, das ist ein berühmter Prediger oder wenig berühmter Prediger. Ich habe vor ein paar Tagen mir angeschaut, wer hier schon alles gepredigt hat. Hier habe ich gesehen, auch ja der Pazani hat gepredigt. Und ich dachte, okay, dann reihe ich mich auch ja mit ihm irgendwie dann in diese Predigerreihe ein. Das heißt, wir achten drauf, wer uns das Wort vermittelt. Wir achten drauf, okay, ist das ein namenhafter, ein berühmter Prediger? Ob das richtig ist oder falsch, das sei alles jetzt erstmal, spielt gerade gar keine Rolle. Es geht nur darum, dass wir auch heute drauf achten, wer uns etwas zu sagen hat. Und zu damaliger Zeit noch mehr. Die Menschen wollten wissen, wer ist dieser Jesus? Wer ist dieser Jeschua? Warum wird er so behandelt? Warum werden messianische Psalmen ausgerufen, messianische Texte proklamiert? Warum sagt jemand, wie wir das hier sehen, Hosanna dem Sohn Davids? Warum sagt das einer? Gepriesen sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosanna in der Höhe. Und die Frage kommt. Und als er in Jerusalem einzog, kam die ganze Stadt in Bewegung und sprach, wer ist dieser? Wir wissen, wir haben gewisse Erwartungen an den Text. Ich gehe davon aus, dass die Mehrheit hier anwesend den Text schon nicht nur einmal gelesen hat, sondern ein paar Mal. Und vielleicht der eine oder andere hat schon eine Predigt zu diesem Text gehört. Die Volksmengen, welche Volksmengen, die auch davor im Vers 8 und 9 vorkommen, die Menschen, die um Jeschua drum herum sind, die antworten. Die Volksmengen aber sagten, dieser ist Jeschua, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Einige Theologen behaupten, hier ist ein direkter Anschluss an den Propheten aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 18. Einen Propheten werde ich euch geben wie Mose. Ich aber denke, dass hier die Situation viel einfacher sein soll. Die Menschen, die meisten, haben Jeschua nicht erkannt. Sie haben tatsächlich gesehen, hier ist ein Wanderprediger, hier ist jemand, der heilt, das sehen wir. Hier ist jemand, der Wunder tut. Hier ist jemand, der die Gesellschaft provoziert. Wer kann das sein? Ein Prophet. Ein Prophet hatte zur Aufgabe, nicht nur im Namen Gottes zu sprechen, sondern die Gesellschaft zu provozieren. Ich weiß nicht, wie ihr zu der modernen Kunst steht. Wir wissen, es gibt, oder viele wissen, die moderne Kunst kann etwas provokativ sein. Man spricht in der Kunst heute von Performance. Performance ist in der Kunst so Marina Abramović, vielleicht ist für jemanden hier ein Begriff. Sie gilt als, als eine berühmte Künstlerin und es gab auch eine Ausstellung hier bei uns in Bonn. Sehr umstrittene Kunst, zweifelsohne. Man denkt, dass das hier, das sind die Menschen, die die Performance als Herausforderung, als eine Provokation erfunden haben. Nein, das waren die Propheten. Die Propheten waren die ersten, die diese Art der Provokation ausgeübt haben. Sie haben das Volk provoziert. Sie haben gegen die Normalität, gehandelt. Heute kann man wohl sagen, das war sehr wahrscheinlich so ein abweichendes Verhalten, wie die Propheten handelten. Heute kann der eine oder andere vielleicht behaupten, dass die moderne Künstler vielleicht nicht besonders gesund sind. Meint vielleicht der eine oder andere. Ich empfehle auf jeden Fall erstmal in die Tiefe der Kunst hineinzuschauen. Aber wir sehen, die Erwartung an einen Propheten war, so wie die alten Propheten, dass sie das Volk provozieren. Dass sie durch das Volk gehen und das Volk tatsächlich provozieren. Deswegen ist es kein Wunder, dass Jeschua hier als Prophet, der von Nazareth in Galiläa kommt, genannt wird. So wird Jeschua aufgenommen. Er wird meiner Meinung nach nicht verstanden als Messias hier, auch wenn die messianischen Psalmen gesungen werden, auch wenn er ein Zeichen an das Volk sendet, wenn er eine Handlung durchführt, die messianisch verstanden wurde, die durch und durch in der Bevölkerung als messianisch galt. Jeschua, der Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und sein Handeln in Jerusalem ist tatsächlich sein Wirken im Tempel ist tatsächlich dem Wirken eines Propheten ähnlich. Er provoziert die Geistlichen damaliger Zeit. Er macht Folgendes: und Jeschua trat in den Tempel ein und trieb alle hinaus. Ich denke, was ist das? Wir haben doch eine vernünftige gesellschaftliche Ordnung und auf einmal kommt jemand und handelt gegen diese Ordnung. Das ist typisches Handeln eines Propheten. Wir wissen selbstverständlich, oder die meisten wissen, ich hoffe das zumindest, dass Jeschua auch so ein Amt eines Propheten hatte. Ja? Man versucht mit sogenannten Ämtern sein Werk zu beschreiben. Und er war zweifelsohne auch ein Prophet. Da wir meistens von dem Sohn Gottes sprechen, treten gewisse Ämter in den Hintergrund. Aber hier sehen wir seinen Handel, als ob er ein Prophet wäre. Und er trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften. Und die Tische der Wechsler und die Sitze der tauben Verkäufer stieß er um. Und er spricht zu ihnen. Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Betthaus genannt werden. Ihr aber macht es zu einer Räuberhöhle. Er zitiert Propheten. Er spricht wie ein Prophet. Das können wir von Jeremia erwarten. Das können wir von Hosea erwarten. Solches Handeln, solche Worte zu dem Volk. So wird Jeschua nicht erkannt. Viele Gläubige sagen, okay, wir sind nur gläubig, wir glauben an das Wort Gottes, wir haben keine Tradition. Als jüdisch-messianischer Gläubiger bin ich sehr eng mit der Tradition meines Volkes verbunden, aber jeder von uns hat eine gewisse Tradition. Und ich versuche immer zu sehen, was sind die Ursprünge der einen oder anderen Tradition. Der erste Advent. Ich habe mir lange überlegt, worüber ich predigen will. Ich wollte etwas aus dem Galaterbrief lesen, dann aus dem Hebräerbrief. Zum Hebräerbrief, wie ihr wisst, kann ich ja viel sagen. Aber dann habe ich gedacht, schau mal hin, was zum ersten Advent gelesen wird. Und da wird dieser Text, Matthäus Evangelium 21, 1-11 gelesen. Man denkt, oh, der Anfang. Jeschua kommt rein als großer König, wird als großer König gefeiert. Ich habe gedacht, der erste Advent, passt das tatsächlich, dass er jetzt auf einmal als großer König gefeiert wird? Ist das tatsächlich der Sinn, diese Entscheidung, den Text am ersten Advent zu lesen? Was man sich gedacht hat, als man sich dafür entschied, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich denke, hier sehen wir eine gewisse Entwicklung zu Weihnachten, zu dem zweiten, zu dem dritten Advent und so weiter. Eine Entwicklung, die auch durch so einen Text gezeigt werden soll. Jeschua wird nicht erkannt. Jeschua wird nicht verstanden, als er nach Jerusalem kommt. Obwohl die Bevölkerung damaliger Zeit den Messias erwartete. Obwohl die Bevölkerung damaliger Zeit wissen wollte, wer dieser Jesus, wer diese Jeschua ist. Wir sind vielleicht nicht wie die Jerusalemer damaliger Zeit, dass wir auch Jerusalemer Syndrom bekommen, das nicht. Wir sollen aber wie die Jerusalemer damaliger Zeit sein. Erwarten. Haben wir diese Erwartung, dass unser Messias kommt? Haben wir Erwartung, dass der Sohn Gottes wiederkommt? Selbstverständlich im Kopf haben wir das. Das bestreite ich auf gar keinen Fall. Aber wir haben ja etwas längere Erfahrung. Man schaut auf 2000 Jahre zurück und sagt, ja, die erste Generation der Gläubigen hat auf jeden Fall, war fest überzeugt, dass der Messias kommt. Wenn nicht heute, auf jeden Fall morgen. Die zweite Generation der Gläubigen auch, die dritte, die vierte, die vor allem dann verfolgt wurden, die haben feste Überzeugung, der Messias soll gleich kommen. Es wurde ja kurz das Thema Weihnachten angesprochen, Weihnachtsmärkte. Ich habe meine Pflicht in diesem Jahr noch nicht erfüllt. Ich bin noch nicht zum Weihnachtsmarkt gegangen. Werde ich auf jeden Fall nachholen mit der ganzen Familie, Glühwein zu trinken. Mögen wir auf jeden Fall. Gibt's auch ja Lachs, wird ja nicht geräuchert, sondern direkt am Feuer vorbereitet. Schmeckt auch sehr gut. Man hat auch ja diese Weihnachtshektik, wurde auch ja alles angesprochen. Man hat auf jeden Fall gewisse Erwartungen. Man wartet auf etwas. Ein richtig schöner Besuch, Weihnachtsmarkt, klar. Richtig schöne Feier, selbstverständlich. Diejenigen, die Weihnachten feiern, ich hoffe, dass es dann hier die meisten sind, wir warten das Zusammenkommen der Familie. Aber haben wir diese Erwartung, dass der Messias, dass der Sohn Gottes kommt? Das weiß ich nicht. Wie gesagt, ich bin mir auch nicht sicher, dass ich diese Erwartung in mir habe. Weil mir im Prinzip auch so eigentlich gut geht. Ich werde nicht verfolgt, ich habe keine Römer, die mich hier unterdrücken. Ich habe eine mehr oder weniger gute Arbeitsstelle, arbeite noch mit EDI zusammen. Ich habe eine gute Familie, ich habe eine kleine Tochter. Mir geht es gut. Was soll ich jetzt hier Weltende erwarten? Gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich tatsächlich eine Enderlösung erwarte. Wir haben, als wir ein Lied gesungen haben, haben wir gesungen, Jesus kommt bald. Ja? Haben wir gesungen. Wie haben wir das gefühlt, gespürt? Merken wir, dass er bald kommt? Interessant ist, dass in dem Text, den wir gesungen haben, steht, er hilft aus Sündennacht. Haben wir, ja, ich weiß nicht, inwieweit wir dann so wahrgenommen haben, was wir gesungen haben. Ich versuche immer zu achten, was singe ich gerade. Ist das das, was ich auch sagen will? Entspricht dieser Liedtext meiner heutigen Wahrnehmung und meinem Gefühl, was ich zu Gott sagen will? Er hilft aus Sündenacht. Er kommt bald, er hilft aus Sündenacht. Und das ist die Erlösung, auf die man hoffen soll. Das ist die Erlösung, auf die man warten soll. Er hilft aus Sündenacht. Er wird nicht kommen, um alles noch schöner zu machen, um die Lichter der Weihnachtsmärkte noch heller zu machen. Er wird kommen, um die Sündennacht von der Tageslicht genau zu trennen. Erwarten wir ihn, ja oder nein? Haben wir vielleicht auch, wie die Jerusalemer damaliger Zeit, nicht erkannt, wer ist er? Wir lesen hier, er ist ein Prophet, der von Nazareth in Galiläa. Und kamen Kranken zu ihm. Und wie das hier steht, und es traten Blinde und Lahme in dem Tempel zu ihm und er heilte sie. Man hat gesehen, okay, hier ist jemand, der im Namen Gottes handelt. Ich kann von ihm was bekommen. Welche Erwartungen haben wir? Und das ist die Frage, die man sich bei dem ersten Advent auf jeden Fall stellen soll. Welche Erwartung habe ich zu Jeschua, zu seinem Wiederkommen? Advent, Ankunft, haben wir gehört. Haben wir diese Erwartung, ja oder nein? Wie gesagt, der Text eignet sich tatsächlich, um eine gewisse Entwicklung zu zeigen. Jeschua wird nicht erkannt. Nach und nach wird er erkannt, bis zu seinem Tod werden wir das alles durchgehen, bis zu seiner Auferstehung, klar. Nach seiner Auferstehung, in dem Wirken der Jünger, wird er zum ersten Mal verstanden. Zu seiner Lebzeit wird er nicht verstanden. In dem Wirken der Jünger wird er verstanden. Und das ist die Entwicklung, die hier anfängt. Wir, die hier anwesend sind, haben auch Anschluss an diese Entwicklung. Nach seinem Tod und Auferstehen, in dem Wirken seiner Jünger, erleben wir was Wunderbares. Eine Verbindung zu ihm, eine Verbindung zu ihm, da er der Kopf eines Leibes ist. Das ist so. Die Gemeinde ist Leib Christi, verstehen wir nicht, was das tatsächlich bedeutet, aber wir sind auch Teil Jeschuas geworden. Und heute, das ist jetzt nicht unbedingt das Thema meiner Predigt, aber das wollte ich auch erwähnen, dass wir an dieser Entwicklung auch teilnehmen. Durch Abendmahl, das ist der Anschluss an die Entwicklung, an der Entfaltung der Gottes Sohnschaft Jeschuas, die in uns, da wir sein Teil geworden sind, wir sind mit ihm eins geworden. Und so haben wir auch durch Abendmahl Anschluss an diese Entwicklung. Ich wünsche uns allen, dass wir uns Gedanken machen, welchen Messias wir erwarten. Verstehen wir, wer von uns steht? Ist er für uns nur ein Prophet, von dem wir etwas bekommen können, der die Menschen provoziert? Oder ist das für uns schon erkannte Sohn Gottes, Jeschua, der Messias? Das ist auf jeden Fall mein Wunsch an uns alle, dass wir uns Gedanken machen, inwieweit wir an seiner Entwicklung auch teilnehmen. Amen. Ich werde dann am Schluss zusammen mit uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass wir Möglichkeit haben, zusammenzukommen. Ich danke dir, Herr, dass wir auch Möglichkeit haben, im Frieden zusammenzukommen. Ich danke dir, Herr, dass wir die Ehre, Privileg haben, dich und deinen Sohn zu kennen. Ich danke dir, Herr, dass du deinen Sohn uns offenbart hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns ihn direkt als deinen Sohn offenbart hast. Ich danke dir, Herr, dass du uns aber auch an seine Entwicklung, an seine Offenbarung, dass wir diese Offenbarung mehr und mehr verstehen dürfen. Ich bitte, Herr, dass der erste Advent tatsächlich ein Wendetag für uns wird. Das ist der Tag, an dem wir mehr und mehr ihn erkennen wollen. An dem wir mehr und mehr verstehen wollen, wer er ist. Dass wir wie die Bevölkerung in Jerusalem fragen, wer ist dieser Jeschua? Bitte, Herr, dass du uns aber begleitest, egal wo wir sind, zu dieser weihnachtlichen Zeit, dass wir auch in Gesprächen mit unseren Freunden, Bekannten, dass wir in diesen Gesprächen von dir zeugen dürfen. Dass es Möglichkeiten gibt, von dir vielleicht an einem Weihnachtsmarkt oder in einem Gespräch mit einem Weihnachtstisch von dir zu zeugen, von deinem Sohn. Bitte, Herr, dass du uns beschützt, auch in der heutigen Zeit und uns durch deinen Segen begleitest. Im Namen Jeschuas. Amen.